Einladung. Ist ja auch nicht mein erstes Mal bei euch. Trotzdem danke, dass ihr mich auch nochmal eingeladen habt. Ich würde heute zum Thema die christliche Rechte in Deutschland referieren. Ich würde so ein bisschen versuchen, erstmal Begriffe zu klären. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig und ich glaube auch, dass da noch Fragen übrig bleiben werden. Würde dann quasi so ein bisschen die Themen vorstellen, die christliche Rechte hat, Entwicklungen, am Ende ein Fazit ziehen und dann halt auch noch so ein bisschen so ein ganz klein was tun Teil anhängen. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich verstanden werde, deswegen halt mein Appell, Verständnisfragen während des Vortrags zu stellen und Diskussionsfragen möglichst erst im Anschluss. Ich weiß, das sage ich jetzt auch seit geraumer Zeit mit dazu, dass sich Leute manchmal nicht trauen, bestimmte Fragen zu stellen vor anderen, vielleicht weil sie Angst haben, dann als dumm zu gelten oder so. Deswegen bin ich auch noch im Anschluss ein bisschen da an die Diskussion. Das heißt, man kann da auch mich auch nochmal fragen. Genau, ich beschäftige mich mit dem Thema seit, ich glaube, inzwischen schon fast 10 Jahren. Ich selbst bin nicht konfessionell gebunden und nicht gläubig, aber komme halt aus einer christlichen Familie, hatte das auch also ein bisschen im Alltag und habe einfach mich aus einem politischen Interesse mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Ich bin freier Journalist und schreibe relativ regelmäßig für das Antifa-Magazin Der Rechte Rand und habe zu dem Thema jetzt auch ein kleines Büchlein im Unrast Verlag, also so mit Einführungen sozusagen zur Thematik, veröffentlicht im März. Genau, es schwimmen viele Begriffe rum. Manche Begriffe kann man auch durchaus als Kampfbegriffe bezeichnen. Also es gab ja zum Beispiel von linker Seite eine Zeit lang auch Begrifflichkeiten wie Klerikalfaschisten. Was auch verwendet worden ist, wird gerne ist Fundamentalismus. Also jetzt hier heute soll es um christlichen Fundamentalismus gehen, aber es muss gar nicht also es gibt ja unterschiedliche Formen von Fundamentalismus in den unterschiedlichen Religionen. Allgemein versteht man darunter eine sehr wortgetreue Auslegung der religiösen Schriften. Und beim Christentum ist es dann halt so, dass sich das so äußert, dass dann halt Leute bis hin sozusagen auch ihr Geschichtsbild daraus ableiten. Also dass die Erde so und so viele Jahre nur alt ist, 6000, und dass das halt sozusagen aus der Bibel heraus interpretiert wird. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, dass ich habe ja schon ganz am Anfang diesen Begriff christliche Rechte verwendet in der Überschrift zu dem Vortrag, dass Fundamentalisten und Fundamentalistinnen nur eine Teilmenge davon sind. Also nicht alle Leute, die ich der christlichen Rechten zurechnen würde, sind fundamentalistisch. Da gibt es auch Leute, die jetzt nicht sogenannte Kreationisten sind, also die glauben, dass halt Gott in 6000 Jahren die Erde erschaffen hat, oder vor 6000 Jahren, sondern es gibt da durchaus noch mehr Leute. Ein weiterer Begriff, über den man häufiger stolpert, ist Evangelikale. Das sollte nicht verwechselt werden mit evangelisch. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle Evangelikale evangelisch sind, aber nicht alle Evangelische sind evangelikal. Man könnte das als theologisch konservative Strömung innerhalb des Protestantismus interpretieren. Sie selber organisieren sich innerhalb von Deutschland ungefähr Hälfte in den Landeskirchen und die andere Hälfte in Freikirchen. Sich selbst bezeichnen Evangelikale häufig als bibeltreu und sind halt sozusagen auch ähnlich wie dann halt die Fundamentalisten, die halt auch, also davon sind auch ein Teil Evangelikale, aber nicht alle Evangelikale, ein Teil von, also hat eine sehr wortgetreue Bibelauslegung. Also, und das ist nicht nur für ihr religiöses Verständnis wichtig, sondern daraus organisieren sie auch ihren Alltag und auch ihre Überzeugung, die ich auch als politisch verstehen würde, auch wenn sie sich selbst vielleicht dann eher als unpolitisch sehen würden. Von den Evangelikalen gibt es wieder auch nochmal Unterströmungen. Ich würde jetzt nicht auf alle eingehen, ich würde aber eine nennen, weil sie in Tübingen durchaus immer wieder auffällt. Das ist die TOS. Das stand früher für Tübinger Offensive Stadtmission. Inzwischen wird das zumindest von den Mitgliedern so verkauft, dass es ein Eigenname ist. Und charismatische Evangelikale sind halt, ist eine Unterströmung, die sehr viel Wert auch legt auf eine Interaktion im Gemeindeleben, auf eine Ansprache. Also man hat keine langweiligen Gottesdienste, sondern der religiöse Interpret, meistens der Pastor, in diesem Fall ist es Jobst Bittner, der quasi tut mit seiner Gemeinde sehr stark interagieren. Also wenn man sich Aufnahmen von Gottesdienst mit Jobst Bittner von der TOS in Tübingen anschaut, dann stellt er auch so Fragen ins Publikum und erwartet, dass man da halt sozusagen mit ihm interagiert. Also steht auf, wie er alle schon mal Sünden begehen hat, und dann hat das dann auch noch häufig sowas, also es hat so auch gewisse Eigendynamiken. Für als Außenbetrachter neige ich manchmal dazu, tatsächlich da so ein bisschen so eine Form von Hysterie zu erkennen. Und dann quasi gibt es sowas wie, dass auch spontan Leute geheilt werden angeblich. Also dass dann halt Leute da sind, das ist auch bei der TOS durchaus so gängige Praxis. Die haben richtig auch feste Termine, wo man als kranker Mensch hinkommen kann und dann angeblich eine spontane Heilung erfährt durch den Heiligen Geist. Genau, die TOS ist in Tübingen stärker vertreten. Sie fällt auch im Stadtbild auf. Auch das der Jesus Live Laden am Marktplatz wird ihr zugerechnet, also stimmt auch. Sie wird nicht aus Kirchensteuern bezahlt, weil sie eine Freikirche ist, also nicht innerhalb von den Landeskirchen organisiert ist. Ich habe so auch das Gefühl, dass diese charismatischen Evangelikalen, dass die sehr stark auch inspiriert werden von quasi ihren großen Brüdern und Schwestern aus den USA. Also da sind die stärker verbreitet. Ihr kennt vielleicht auch so Spielfilme, wo das eine Rolle spielt. Also wo halt diese Interaktion mit der Gemeinde stärker stattfindet, findet sich ja auch in vielen Spielfilmen. Und genau, das ist halt sozusagen ein Impuls, der eher ab den 60ern, 70ern, 80ern aus Nordamerika, vor allen Dingen aus den Vereinigten Staaten quasi hergekommen ist. Und der halt dann auch quasi in lokalen Freikirchen wie der TOS gemündet hat. Die haben, auch wenn sie erstmal auch sehr nett rüberkommen, haben die ein relativ strenges Glaubenskorsett, was sie aus der Bibel ableiten. Also zum Beispiel, und das mag einem, wenn man jetzt da nicht so drin ist, auch erstmal komisch vorkommen, zum Beispiel lehnen sie Harry Potter ab. Und jetzt kann man sich ja eigentlich nichts Harmloseres vorstellen als Harry Potter. Und Harry Potter wird deswegen abgelehnt, weil der Zauberei tatsächlich als negativ dargestellt wird. Und als positiv dargestellt wird. Und das ist halt laut Bibel sozusagen verboten. Also laut ihrer Bibelinterpretation. Genau, wenn man dann noch tiefer geht, es wird einem nicht gleich als festes Programm präsentiert, merkt man aber, das sind halt relativ strikte Regeln der Lebensführung, die halt mit der Mitgliedschaft in der TOS verbunden werden, und bestimmte Überzeugungen, die halt quasi nochmal anders sind als jetzt beim liberaleren Mainstream der evangelischen Landeskirchen. Also zum Beispiel wird auch aus alttestamentarischen Bibelstellen abgeleitet, dass Homosexualität Sünde sei. Und häufig wird es noch verbunden mit so einem Krankheitsdiskurs, also dass das auch in irgendeiner Form heilbar ist. Es gab ja auch eine Dokumentation, wo ein Journalist undercover bei der TOS in Tübingen war und dann sozusagen halt ihm auch eine Heilung von seiner Homosexualität angeboten worden ist. Das ist natürlich ganz klar eine Form von Homophobie. Ich würde dann noch später drauf eingehen. Ansonsten gibt es manchmal auch, das finde ich interessant, gibt es halt so ein quasi halt eine Ansprache an Deutschland als eigenständiges Subjekt. Also das ist jetzt anders als in so einem völkischen Nationalismus, dass man da irgendwie bloß sagt, bloß weiße Deutsche gehören dazu. Gerade wenn man sich die Mitglieder der TOS anschaut, also das geht nicht auf. Das stimmt einfach nicht. Die haben auch eine Form, ich würde es schon Nationalismus nennen, Form von Nationalismus, die aber anders funktioniert als jetzt so ein völkischer Nationalismus, wo es so eine Zutrittsbedingung gibt im Sinne von, du musst eine weiße Hautfarbe haben und deutschsprachige Vorfahren. Trotzdem gibt es Deutschland als starken Bezugspunkt. Also es gibt auch tatsächlich die Überzeugung, dass laut Bibel die Welt in unterschiedliche Völker und Nationen aufgeteilt ist. Und generell wird dann halt häufig auch gesagt, dass Deutschland eher quasi halt sozusagen eine gefallene Nation ist oder eine Nation, die halt in Sünde lebt, weil die meisten nach der Überzeugung von der TOS der Einwohner und Einwohnerinnen von Deutschland nicht halt nicht christlich sind. Also nach ihrer Überzeugung. Sie haben dann das Augenerkennungsmerkmal durchaus von der christlichen Rechten, dass sie sozusagen den alleinigen Heilsweg beschreibt, also nur ihre Interpretation von Religion führt zu Gott, und dass sie das anderen abspricht, und zwar nicht nur anderen Religionen, sondern auch anderen Konfessionen oder liberaleren Strömungen innerhalb des Christentums. Also dass man sagt sozusagen, also quasi was im Metal oder so not real Diskussionen sind, das ist halt bei halt auch sozusagen bei der christlichen Rechten zu finden. Genau, die TOS ist tatsächlich auch bundesweit immer wieder ein bisschen auffällig, weil sie relativ offen diese Heilung anbietet durch Gebet. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, das ist halt vielleicht auch der Spleen von Leuten, die daran glauben oder nicht. Ich finde es aber tatsächlich, es gehört problematisiert, weil da Menschen sind, die teilweise verzweifelt sind, weil sie halt krank sind und denen suggeriert wird, man könnte da halt durch Handauflegen eine Heilung erfahren. Also ich finde schon auch, dass das was ist, was kritisiert werden kann, soll und darf. Genau, also sie berichten dann auch wieder von scheinbaren Erfolgserlebnissen. Es gibt natürlich keine unabhängige empirische Überprüfung, was da genau stattgefunden hat, aber damit wird natürlich Leuten auch, die jetzt verzweifelt sind, weil sie vielleicht Magenschwören, weil sie Krebs haben, wird halt suggeriert, ja, da ist eine Lösung für dich da. Und das ist auch noch das Perfide bei dieser Überzeugung von dieser Spontanheilung, wenn es nicht klappt, dann wird das halt eher der Person angelastet, die da gekommen ist, weil die halt nicht genug gebetet hat, weil die nicht genug geglaubt hat. Also dann liegt es nicht quasi an dem, der die Hand auflegt, sondern es liegt halt eher an der Person, die sich die Hand auflegen lassen hat. Genau, das ist was, was bei der TOS jetzt vielleicht auch nicht bei der ersten quasi Selbstdarstellung zu finden ist, aber wenn man sich da mal durcharbeitet, stößt man halt auch auf solche Sachen wie die Homophobie, auf die Ablehnung von Kinderbüchern wie Harry Potter. Genau, und die TOS ist in Tübingen, weil sie hier einen Sitz hat, sie hat auch Ableger anderswo, aber sie ist in Tübingen entstanden, ist auch deswegen auffällig, weil sie durchaus über große Immobilien verfolgt. Also sie hat 2011 ein eigenes größeres Zentrum hinten im Industriegebiet in der Eisenbahnstraße, wo sie auch vorher schon ihren Sitz hat und auch weiter vorne bis heute auch eine Dependance unterhält, eröffnet. Und bei der Eröffnung war sich halt auch Boris Palmer, der amtierende Oberbürgermeister von Tübingen, auch nicht zu schade, halt da zu sprechen. Das ist aber auch so ein bisschen sehr Palmer-typisch. Ja. Wenn man sich mit der TOS beschäftigt, gibt es da auch nochmal so eine komische Besonderheit, nämlich dass sie halt, ich werde da nochmal später ein bisschen drauf eingehen, dass sie halt sich sehr stark mit NS-Vergangenheit auch in Tübingen beschäftigen, auch im Jesus Live-Laden beim Marktplatz haben die auch eine eigene Ausstellung, die ist wohl inhaltlich auch okay. Aber sozusagen ihr Motiv ist jetzt nicht irgendwie NS, also man muss sich NS-Vergangenheit stellen, sondern ihr Motiv ist tatsächlich ein religiöses. Also dass halt sozusagen Deutschland oder die Deutschen Sünde auf sich geladen haben, weil sie Gottes auserwähltes Volk, nämlich Juden und Jüdinnen, halt ausgerottet hätten. Also da geht es nicht um alle NS-Opfer, sondern es geht tatsächlich vor allen Dingen um jüdische NS-Opfer. Also jetzt Sinti und Roma oder so spielen da eigentlich nach meiner Wahrnehmung keine große Rolle. Und das ist, also da wird es zumindest schon mal sehr strange. Evangelikale in dieser charismatischen Ausführung sind ein neueres Phänomen in Deutschland. Es gibt aber auch Evangelikale in pietistischer Tradition. Man kann auch nochmal selber von Pietistinnen sprechen. Das ist auch schwierig auseinanderzuhalten, weil das inzwischen sich auch angenähert hat. Sind Pietisten, werden auch von einigen als ein eigenständiges Phänomen betrachtet. Die sind halt schon vor 200 Jahren entstanden, innerhalb des Protestantismus, und sind halt eine Frömmigkeitsbewegung. Also ja, wo halt
Pietismus.
Genau, ich erkläre es ja gerade. Sie sind vor 200 Jahren entstanden, auch in Schwaben interessanterweise. Oder vor allen Dingen da, es gibt auch noch quasi eine Hochburg im sächsischen Erzgebirge und in Hessen. Und das sind halt Leute, die halt nochmal sehr viel Wert auf Bibelstudium und Bibelauslegung geben, die daraus aber aus dieser Auslegung halt auch nochmal ein konservatives Programm, also eine konservative Agenda entwickelt haben, die sie bis heute auch so ein bisschen beibehalten haben. Die sind relativ stark in Baden-Württemberg, also da kann man auch von der Hochburg sprechen, auch unter den Theologiestudierenden hier in Tübingen sind sie durchaus vertreten. Es gab früher auch immer so ein bisschen leicht lästerhaft, die quasi Rede war dann vom Piet Kong. und das halt Tübingen halt da eine Hochburg mit sei. Genau, also es sind quasi theologisch konservative Protestanten und Protestantinnen, die aber häufig auch, also wo es sozusagen nicht nur im theologischen, im religiösen Bereich verbleibt, sondern die auch ihr restliches Gesellschafts, ihre Auffassung von wie Gesellschaft funktionieren soll, aus quasi ihren religiösen Überzeugungen ableiten. Da habe ich quasi neben einem anderen Beispiel, was ich gleich mal habe, ich noch ein Beispiel, das würde ich so ein bisschen denen zuordnen, ist aber fast schon wieder ein bisschen eigenständig. In Gomaring bei Tübingen, also nicht, es gibt noch andere Städte, die Gomaring heißen, gibt es gab es lange Zeit als Sitz, ist inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt, zusammen verbunden mit einer Zeitschrift, hieß dieses Institut Diakrisis. Und Diakrisis wurde sehr stark, also damals bis vor 5 Jahren, mit herausgegeben und geleitet, sowohl das Institut als auch die Zeitschrift und das damit verbunden halt Institut für Bekenntnisökumene von dem ehemaligen Theologieprofessor aus Tübingen, nämlich Peter Beierhaus. Und Peter Beierhaus, wenn man sich durchliest, wie der schreibt, dann muss man schon auch ganz ehrlich sagen, der hat früher auch sich so angehört, also ich habe eher ältere Zitate von ihm, so aus den Nullerjahren, hat er sich sehr stark angehört wie die AfD, vor Gründung der AfD. Also er ist auf jeden Fall ein sehr rechtsstehender, konservativer Mensch. Ich würde ihn vielleicht ganz kurz mit einem Zitat mal zitieren, von 2005, Zitat: Der Eindruck lässt sich kaum verdrängen, dass die Bündnisgrünen dabei sind, zum inneren und äußeren Sicherheitsrisiko unseres Vaterlandes zu werden. Denn hinter ihren Vorstößen stecken Plan und Methode. Es geht ihnen um die bewusste Öffnung Deutschlands für multikulturelle und multireligiöse Überfremdung, die aber verbunden ist mit einer leichtfertig riskierten, amoralischen oder gar kriminellen Unterminierung. Zitat Ende. Er schreibt es in Diakrisis, Ausgabe 3, 2005. Und quasi, das findet sich bei ihm auch einfach häufiger. Der ist inzwischen schon ziemlich alt, auch deswegen ist, glaube ich, sein Institut inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern bei sozusagen seinem Nachfolger angesiedelt. Er hat seinen 80. Geburtstag unter anderem hier gefeiert. Das ist das Bengelhaus in Tübingen, Albrecht-Bengelhaus. Und da wohnen vor allen Dingen die pietistisch-konservativ orientierten Theologiestudierenden. Gerade so 100, 120 Menschen, die da leben. Und die haben auch ein eigenes Programm tatsächlich. Also so auch, sie betreiben auch sozusagen eine Form von, ja, ich würde es als Ideologieproduktion verstehen. Also haben auch in ihrem Haus ein eigenes Blatt. Ja.
Auf der letzten Folie war ein bisschen Logo von der Organisation, war ein Schwert. Weißt du warum?
Moment. Ey, warum geht das hier falsch?
Das war Alpha Omega nach unten. Es war doch ein Schwert und kein Kreuz.
Ja. Also es heißt ja für den Glauben verteidigend. Und ich glaube, dass das dieses Verteidigen symbolisieren soll. Wow, das ist der Moment, wo ich meinen Lateinlehrern gesagt habe, wo ich mir das brauche, mein Latein. Und schon ist er wieder vorbei. Die geben auch ein eigenes Magazin raus, das heißt Theologische Orientierung, wo sie tatsächlich auch Stellung genommen haben. Es hat eine Auflage von 8.000. Also wenn man, wie gesagt, da wohnen 120 Personen, aber ihr eigenes Magazin Theologische Orientierung hat nach ihren eigenen Angaben 2016 tatsächlich eine Auflage von 8.000 Stück gehabt. Das heißt, die haben sozusagen einen Einfluss, der weit über ihre unmittelbaren quasi Leute, die da leben, hinausreicht. Und auch nochmal dieses Konservative auch in der Lebenshaltung zu unterstreichen. Bis vor wenigen Jahren gab es auch eine Klausel, wenn man sich da, also wenn man da Mieter war, worin es hieß, in den Bewerbungsunterlagen, Zitat: Von jedem Bewerber wird ein Leben im Gehorsam gegen die Gebote Gottes erwartet. Dazu gehört Selbstzucht in jeder, auch in geschlechtlicher Beziehung. Wir halten an der Unantastbarkeit und Unauflöslichkeit der christlichen Ehe als eine von Gott gegebene Lebensordnung fest und reden für ihre Bewahrung und ihren Schutz ein. Deshalb pflegen wir einen verantwortungsvollen Umgang zwischen Mann und Frau und warten mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Eheschließung. Zitat Ende. Also es wird sozusagen erwartet, dass man keusch bleibt bis zum Beginn der Ehe. Und das ist inzwischen nach meinem Wissen auch abgeschafft worden. Gibt's immer noch. Gut, danke. Okay, mir hat mal jemand von dort erzählt, dass es quasi ausgesetzt worden ist. Okay, interessant. Da sieht man auch, es geht jetzt nicht nur um eine religiöse Überzeugung, sondern eine religiöse Überzeugung, aus der halt auch ein bestimmtes Welt- und Gesellschaftsbild entsteht. Ich werde später noch auf das Thema Islam als Feindbild eingehen. Wenn man sich allerdings das Bengelhaus nochmal anschaut, dann ist das so, dass es nicht nur so ist, dass die halt den Islam als Bedrohung sehen, wie größere Teile der christlichen Rechten, sondern tatsächlich, und das macht auch nochmal vielleicht, also macht nochmal klar, dass halt die christliche Rechte einen eigenständigen Charakter hat. Hier wird halt gesagt, naja, wir haben mit Muslimen in Deutschland gar nicht so viele Probleme, wir müssen bloß den Zugriff auf die haben, um die halt zum Konvertieren zu bewerten. Ja. Also hier wird nicht generell, Muslime werden abgelehnt, sondern halt sozusagen, sie werden als Material zur Missionierung begriffen. Und das ist nochmal natürlich eine ganz andere Einstellung als jetzt in der extremen Rechten, wo man halt einfach bloß das Feindbild Muslime pflegt, was es aber auch in der christlichen Rechten gibt. Ich habe jetzt viel über die Protestanten und Protestantinnen gesprochen, über Unterströmungen. Und mir ist aber wichtig, auch nochmal sozusagen die katholische Seite zu erwähnen. Da gibt es auch einen rechten Flügel in der katholischen Kirche. Also die sind ja zentralisierter organisiert. Bis auf so kleine Absplitterungen waren, sind eigentlich alle immer in der katholischen Kirche geblieben. Also klar, es gibt auch die Altkatholiken und so weiter. Aber die katholische Kirche ist viel mehr quasi ein Block, der zentral verwaltet wird, als auf evangelischer Seite, wo sich das aufsplittert in Dutzende von Konfessionen und Hunderte, vermutlich eher Tausende und Zehntausende Freikirchen. Und da quasi ist es so, dass katholische Traditionalistinnen auch nochmal Besonderheiten aufweisen. Die begreifen sich selbst als bibeltreu und gleichzeitig auch als papsttreu. Also besonders, wenn die Päpste Enzyklika erlassen, also halt besondere Schriften, die halt einen hohen Stellenwert haben an Verbindlichkeit, dann quasi ist das besonders auch bei den katholischen Traditionalistinnen, hat es da auch einen ähnlichen Charakter eigentlich wie halt die Bibel. Also das ist sozusagen die zweite Basis, dass sie nicht nur bibeltreu sind, sondern auch papsttreu. Da bezieht man sich natürlich auch nochmal auf Päpste, die man besonders gerne hat, also Päpste, die sehr, sehr konservativ waren und die ich auch selber quasi der christlichen Rechten zuordnen würde. Da gibt es dann auch nochmal so Unterformen, dass man halt bestimmte Formen der Moderne auch mit Bezug auf bestimmte Päpste ablehnt. Auf der anderen Seite, was zum Beispiel sehr viel weniger zu finden ist bei katholischen Traditionalistinnen, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist zum Beispiel der Kreationismus. Also der ist unter Evangelikalen sehr viel stärker verbreitet. Den alten Papst hat man geliebt. Also Papst Benedikt war halt gerade für katholische Traditionalistinnen war halt sozusagen Gold wert, weil der also alles gesagt hatte, was ihnen wichtig war und entsprechend politisch agiert hat. Genau. Ich würde insgesamt für die unterschiedlichen Formen vorschlagen als Überbegriff christliche Rechte. Ich würde das auch abtrennen oder ein bisschen abgrenzen zu extremen Rechten und zu konservativen Rechten. Es sind quasi Menschen, die ein konservatives, ein rechtes, ein reaktionäres Weltbild quasi haben, aber das leiten sie aus ihren religiösen Überzeugungen ab. Und es gibt einfach auch Unterschiede zur übrigen extremen Rechten, also oder zu sonstigen, also zu extremen Rechten. Und ich würde dann vielleicht auch noch mal ein paar nennen. Vielleicht eins schon mal kurz, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, vorausgeschickt. Die christlichen Rechten haben eine andere Einstellung gegenüber behinderten Menschen als zum Beispiel halt innerhalb der extremen Rechten neonazistische Rechte. Also die haben ja so eugenische Vorstellungen, während halt die christliche Rechte unter Bezug auf die Bibel halt sagt, jedes Leben ist lebenswert und sich da zum Beispiel auch in der Behindertenfürsorge sehr engagieren. Und das wäre schon nochmal eine Form von Unterschied.
Das ist eine Verständnisfrage, und zwar, ob du dann irgendwie so Gruppen mit einem klar politischen Ansatz, wie zum Beispiel die CSU, die ja sogar sagt, das Kreuz ist kein religiöses Symbol, explizit von der christlichen Rechten abtrennen willst, nach der Definition. Oder ob die für dich irgendwie noch da rein und vielleicht irgendwie so ein bisschen dazugehören.
Nee, es gibt einzelne Personen innerhalb der CDU. Die CDU würde ich jetzt auch nicht, also würde ich der konservativen Rechten in Teilen zuschlagen. Aber da ist es ja sozusagen eher ein kulturelles Christentum. Also es gibt auch innerhalb der extremen Rechten einen starken Bezug auf Christentum als Kultur, also dieses Abendlandretten etc. Aber da steht keine religiöse Praxis drin und deswegen würde ich die auch nicht der christlichen Rechten zurechnen. Also ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn die jetzt bloß zu Weihnachten in die Kirche gehen und nicht wenigstens einmal in der Woche beten, dann sind die für mich nicht Teil der christlichen Rechten, auch wenn die sich auf Christentum als Kultur beziehen. Und das ist dann aber häufig, hat es eher so diese Funktion der Abgrenzung. Also wir sind christlich und damit das Abendland definiert sich christlich, christlich-jüdisch und alle, die nicht so sind, die gehören nicht dazu. In der Linken wird ja auch gerne Religionskritik betrieben. Das Problem ist bloß, dass man häufig so Ansätze hat mit quasi Beweisen, dass es Gott nicht gibt oder so. Ich finde es viel, viel spannender zu schauen, warum sich denn Menschen solchen Gruppen anschließen. Also auch bei der TOS, die ja auch ein enges Regelkorsett hat, wenn man sozusagen richtig drinnen ist bei der TOS, warum sind Leute bei der TOS aktiv? Und da nach den Motiven zu schauen, und das wäre für mich auch nochmal so ein Ansatz, um sozusagen halt Aufklärungsarbeit zu betreiben, also da und Analyse zu betreiben, weil ich glaube nicht, dass es einfach bloß darum geht, dass Leute überzeugt sind, ja, da ist eine religiöse Schrift, die vor 2000 Jahren entstanden ist und die hat so eine Sogkraft, ich schließe mich der an und tue mich der rigidesten Interpretation oder der wortgetreuesten Interpretation unterwerfen. Ich glaube tatsächlich, dass nämlich halt der Anschluss an rechtschristliche Gruppen häufig auch was damit zu tun hat, wie unsere Gesellschaft quasi funktioniert und wie die aufgebaut ist. Also zum Beispiel, dass die TOS in Tübingen auch gut funktioniert, würde ich auch schon zum Teil auf den besonderen Charakter von Tübingen zurückführen. Es hat eine hohe Fluktuation an Bevölkerung durch die Leute, die studieren und dadurch hierher kommen. Und viele Leute, also mir ging es jedenfalls auch so am Studienanfang, fühlen sich am Anfang erstmal allein, kommen mit diesem ganzen Uni-Bürokratie-Zeug nicht so gut zurecht. Und dann kommen halt Leute am Marktplatz und sagen, hey, ich möchte dich auf einen Tee einladen. Also das so agiert die Post. Die sagt nicht, und hier ist unser Buch und das sind unsere Interpretationen und ihr solltet jetzt das glauben, sondern die machen erstmal ein nettes Angebot und ist auch eine Art von Ersatzfamilie. Und es gibt bei der Analyse von quasi Leuten, die sich religiös-orthodoxen bis fundamentalistischen Bewegungen und Gruppen anschließen, auch quasi nochmal diese Sicht drauf, ja, das bedient irgendwelche Bedürfnisse, also nach Gemeinschaft oder auch tatsächlich in einer Welt, die kompliziert geworden ist, nach Regeln, die einem ein Stück weit das Leben vorgeben, also wo man sich nachrichten kann. Auch da gibt es offenbar auch bei Menschen das Bedürfnis, müsste man halt nochmal schauen, wie das vielleicht auch durch Beschädigungen im Kapitalismus zustande kommt. Ich finde aber es interessant halt zu schauen, ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Formen, also Leute, die sich als erwachsene Individuen freiwillig für den Anschluss an so eine Gruppe entschließen, und es gibt aber auch noch Leute, die natürlich in den entsprechenden Familien groß geworden sind, so sozialisiert wurden und das dann beibehalten, weil ihnen das vertraut und wichtig ist. Das gibt es natürlich auch, gerade jetzt meinetwegen bei den, was weiß ich, bei den Pietisten und Pietistinnen im Schwarzwald, da ist das auch, hat das was mit Sozialisation zu tun. Das sind nicht quasi Erwachsene, die dazukommen, aber zum Beispiel bei der TOS sind es häufig Leute im Erwachsenenalter, die sich dafür dann entschieden haben. Also die haben, da wurde irgendein Bedürfnis sozusagen damit gestillt oder befriedigt. Und da ist halt das Spannende, halt nochmal genauer hinzuschauen, was ist das denn für ein Bedürfnis? Ja, wenn man sich die nochmal anschaut, du hattest gerade gefragt nach, ob die sich selber als politisch verstehen. Nein, ich würde jetzt nicht bloß Gruppen dazu nehmen, die sich selber als politisch verstehen. Ich glaube, dass sozusagen einmal ist sowieso nach meiner Auffassung das Private ohnehin politisch, auch die eigene Lebensführung, wenn man die nach strengen Regeln macht, dass da steckt auch ein politischer Kern drin. Und dann gleichzeitig verstehen sich viele von denen als wahr und unpolitisch, sind es aber nicht, weil sie ja tatsächlich auch Anforderungen, also eine politische Agenda vertreten, zumindest in bestimmten Bereichen. Das Ziel von der christlichen Rechten ist eine christliche Kulturrevolution und von der Minderheit, dann vor allen Dingen von denen, die ich dem Fundamentalismus im engeren Sinne zuordnen würde, tatsächlich eine Form von Gottesstaat. Also wo halt das säkulare Recht, die Verfassung quasi unter den religiösen Geboten steht. Also es gab früher mal eine Partei, die hieß Partei Bibeltreue Christen, die haben auch für sich geworben mit dem Spruch, für ein Deutschland nach Gottes Geboten. Und da würde ich schon sagen, geht es schon in Richtung, natürlich erstmal bloß ein Slogan, aber da geht es schon in Richtung von Gottesstaat. Ihr quasi christlich-konservative Auffassung war aber was, und auch das muss man sich nochmal vor Augen halten, was zumindest in Westdeutschland in der Nachkriegszeit eigentlich hegemonial war. Also was da halt die Gesellschaft bestimmt hat. Damals wurde das auch vertreten von der CDU sehr stark. Die war da sozusagen die Bewahrerin von Sittlichkeit und Anstand. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel von so Parteien wie der AfD ein Lob gibt, der alten Adenauerzeit, sollte man sich als kritischer Mensch auch nochmal verdeutlichen, was das denn für eine Zeit damals war. Also da wurden zum Beispiel junge Frauen, die halt quasi sich allein in der Öffentlichkeit bewegt haben, dann als gefallen galten, weil die vielleicht auch vorehelichen Sex hatten oder sowas, die wurden dann zum Beispiel in Heime für gefallene Mädchen gebracht, wo häufig die so eine erzwungene Arbeit leisten mussten. Es war verboten, an unverheiratete Paare zu vermieten, weil man sich dann wegen Kuppelei bestraft werden würde. Praktizierte männliche Homosexualität war verboten, wurde auch in Baden-Württemberg, gab es 20.000 Prozesse, glaube ich, bis 1969, wurde auch tatsächlich strafrechtlich geahndet. Und das war die Zeit, die sozusagen, wo manchmal heute auch noch so konservative Nostalgiker zurückblicken, aber natürlich sozusagen diese ganzen Schattenseiten nicht erwähnen. Und da gab es auch Sachen, die hat man heute einfach echt nicht mehr auf dem Schirm. Also damals gab es auch tatsächlich die Verbrennung von unsittlichen Schriften, die teilweise von CDU, also von der Kirche sozusagen mit beaufsichtigt waren oder unterstützt worden sind, dass da halt tatsächlich halt man Scheiterhaufen für, weiß nicht, Nabokovs Lolita und andere Bücher, die als zu freizügig oder irgendwie anders schlecht galten, halt hat man da halt Bücherverbrennung vollzogen. Und das auch nicht im kleinen Maßstab. Das ist so heute was man natürlich vor allen Dingen halt mit den Nationalsozialisten verbindet, aber Bücherverbrennung gab es auch in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Was damals auch noch Mainstream war, war eine bestimmte konservative Sexualmoral, nämlich dass halt Sexualität vor allen Dingen privatisiert oder überhaupt tabuisiert war, keinen vorehelichen Sex, wobei da natürlich auch, das muss man sagen, wenn man sich so Kulturgeschichte anschaut, das galt vor allen Dingen für Frauen und es gab dann durchaus auch für Männer und das war auch, man hat nicht drüber gesprochen, aber das war sozusagen schon auch geduldet, dass die meinetwegen ins Bordell gegangen sind oder so. Also da gab es auch häufig eine unterschiedliche Gewichtung je nach zugeordneten Geschlecht. Und diese Sexualmoral wird heute auch noch von der christlichen Rechten vertreten, und zwar nicht nur quasi intern auf sich selbst, sondern durchaus auch als Forderung, dass das gesellschaftliche Standards werden sollen. Wieder, muss man dazu sagen. Damit verbunden ist Heterofamilienpolitik und ein traditionelles Frauenbild. Das hatte man häufig bei den Demonstrationen in Stuttgart, bei dieser sogenannten Demo für alle hat man das gefunden. Also die beiden Fotos stammen auch aus Stuttgart. Man hat häufig das so umgedreht, das quasi Verständnis. Also man hat halt so getan, wenn man Lesben, Schwulen und andere nicht heterosexuellen Minderheiten halt Rechte oder eine Gleichbehandlung zuspricht, dass damit halt sozusagen Heterosexuelle diskriminiert werden. Also das soll dieses Schild aussagen. Und das hat man dann auch wieder nicht nur einfach so begründet. Also es gab so ein bisschen eigentlich drei unterschiedliche Begründungen oder zwei. Die eine, das wurde eher intern gefahren, ist, es steht so in der Bibel. Also Gott schuf Mann und Frau und dann hat man das daraus interpretiert. Man hat aber auch gesehen, dass das häufig in der Bevölkerung nicht so gut verfängt, wenn man sich einfach bloß auf eine religiöse Schrift beruft. Und man hat dann das auch versucht zu verwissenschaftlichen. Also dieser natürlich-unnatürlich Diskurs. Also Homosexualität sei unnatürlich, kann man darauf antworten, es gibt auch Homosexualität in der Natur bei über 500 Tierarten. Man hat es dann halt auch nochmal so verwissenschaftlicht. Also nicht nur gesagt, es ist unnatürlich und dann auf die Natur verwiesen, sondern man hat halt gesagt, ja, es gibt die und die wissenschaftlichen Begründungen. Ich hatte aber das Gefühl, dass das im Kern bei vielen auch so eine wissenschaftliche Bemäntelung von was ist, was quasi aus dem religiös-konservativen Verständnis heraus entspringt. Also man hat das noch herangezogen, um andere zu überzeugen, aber man selbst hat sich ja auf was total Unwissenschaftliches gestützt, nämlich halt auf eine religiöse Schrift. Was damit häufig verbunden ist, auch mit dem traditionellen Frauenbild, ist das Thema Lebensrecht oder Lebensschutz, wie es bei Ihnen heißt. Das sind Leute, die sich sehr stark gegen Schwangerschaftsabbrüche, also Abtreibungen wenden. Hier hat man, wurde ich dankbar darauf hingewiesen, dass bei der Messe für die Familie in Tübingen dieses Jahr auch, es wurde ist hier nochmal angekreuzt, also ich habe das alles von so einem kleinen Watchblog runtergezogen, da steht drauf, dass die Aktion Lebensrecht für alle auch einen Stand macht. Und diese Alpha ist eine von über 60 unterschiedlichen Lebensschutzorganisationen, die in Deutschland aktiv sind. Das ist fast unüberschaubar, dieses ganze Gewirr an Organisationen. Die haben auch teilweise unterschiedliche Strategien. Also nicht alle so sind so, dass sie halt Frauen als Mörderinnen beschimpfen, das gibt es aber durchaus auch. Oder dass sie halt so Holocaust-Analogien machen, also dass sie zum Beispiel halt Abtreibung als Babykaus bezeichnen. Ich empfehle dazu so ein im Unrast Verlag das Buch Deutschland treibt sich ab. Das ist ein Zitat als Titel und da quasi tun Leute kritisch nochmal sozusagen diese ganzen Lebensschützer und auch ihre Argumentationen aufrollen. Und das ist jetzt sozusagen auch nicht so, dass das halt, also dass sie sich einfach bloß sorgen um Kinder, sie sprechen dann von ungeborenen Leben, nicht von Embryos oder so, sondern tatsächlich, das entspringt auch ihrer Interpretation von der Bibel sozusagen. Das gibt es natürlich, diese Einstellung gibt es natürlich auch jenseits von einer religiösen Unterlage. Es spielt aber halt gerade bei der christlichen Rechten hat das eine sehr starke Rolle. Also es gibt aber auch bei der extremen Rechten, die nicht besonders christlich ist oder die, was weiß ich, neuheidnisch ist, gibt es das auch. Dann gibt es nochmal, und das hatte ich ja schon erwähnt, bei der TOS als Beispiel, gibt es nochmal was, was als Prämillenarismus und Israel-Solidarität durchgeht. Ich habe das Solidarität nicht ganz ohne Grund in Anführungsstrichen gesetzt. Das sind Menschen, besonders bei den Evangelikalen ist das zu finden, die halt sagen, hey, Israel bzw. Juden und Jüdinnen, damit der jüdische Staat Israel ist halt erwählt, wie es da auch unten heißt, also das aus dem Online-Shop der TOS. Das oben rechts ist übrigens der so grinst, und das ist Jobst Bittner, das ist der zentrale Interpret der TOS, also der sozusagen die Linie vorgibt, wenn man so will. Und Israel ist halt sozusagen was ganz Besonderes. Und warum habe ich dann noch dieses andere komische Wort mit dazu genommen? Es gibt bei vielen Christen, besonders bei der christlichen Rechten, aber nicht nur dort, gibt es die Vorstellung, man befindet sich kurz vor der Endzeit. Also das Millennium steht an, Armageddon, die Wiederkehr des Messias, und als ein Beleg dafür, dass man sich in der Endzeit befindet, werden neben diversen Kriegen und so weiter, werden auch tatsächlich über die Gründung von Israel erwähnt. Weil, wenn halt Gott sozusagen wieder sein Volk, also Juden und Jüdinnen, versammelt, dann geht's demnächst los. Deswegen, aus diesen religiösen Überzeugungen unterstützt man Israel, unterstützt da besonders die Rechte in Israel, also halt nicht die Arbeiterpartei, sondern halt die Parteien rechts davon. Und selbst wenn die halt sozusagen irgendwie Zugeständnisse machen, ich glaube bei Sharon, der hat dann irgendwie einen Herzanfall gehabt, da haben die sich gefreut, weil die gesagt haben, naja, der hat zu viele Zugeständnisse gemacht, der hat den quasi halt den, also hat sozusagen den Palästinenserinnen den Gazastreifen gegeben und hat damit biblisch verheißenes Land für Israel aufgegeben. Also eine ganz krude Unterlage sozusagen, und gleichzeitig hat sozusagen dieser scheinbare Philosemitismus auch so einen gewissen Endpunkt, weil man trotzdem es noch als besonderen Auftrag versteht, Gottes auserwähltes Volk vom Messias zu überzeugen, nämlich Judenmissionen zu betreiben. Also halt sozusagen zu sagen, hey, quasi nicht nur einfach Mission, das gehört ja sozusagen generell mit dazu, aber halt es gibt einen besonderen Auftrag, halt Juden und Jüdinnen vom Messias, also von Jesus zu überzeugen. Leute, die dann konvertieren, heißen auch messianische Juden und Jüdinnen, und das zeigt auch sozusagen, also man ist nicht bereit, einfach bloß Juden als Juden zu akzeptieren, sondern die sollen halt möglichst auch noch konvertieren. Und es ist dann auch so die Überzeugung, naja, wenn der Messias zurück auf die Erde kommt und dann Leute nicht konvertiert sind, dann sind sie auch zur Hölle verdammt. Also das ist ja auch nicht besonders philosemitisch, meiner Auffassung nach. Genau, die quasi Vorstellung der Erde als von Gott geschaffen und in einer bestimmten Zeit, hatte ich ja schon erwähnt, besonders bei den Evangelikalen sind die zu finden. Hier als Beispiel einer von den zentralen Kreationisten in Deutschland, Werner Gitt, der in Münsingen einen Vortrag gehalten hat, 2016. In Anbetracht der Zeit würde ich ein bisschen springen und würde mich zu den Feindbildern vorbewegen. Bei den Feindbildern, ich hatte es kurz bei der katholischen Kirche schon angeführt, gibt es einen starken Antimodernismus, also dass man sich gegen die Moderne wendet. Jetzt vielleicht nicht gegen alle technischen Aspekte, obwohl es auch das gibt. Also es gibt ja zum Beispiel, tauchen manchmal selbst bei so Simpsons auf, die sogenannten Mennoniten und da die Old Order Amish People sind Leute, die tatsächlich auch aus ihrer religiösen Überzeugung heraus Technik ablehnen. Also das sind die, die dann alle so eine Einheitskleidung, wo die Männer alle Hut tragen, und die gibt es ja auch also sehr stark in den USA, die sprechen auch noch so ein altertümliches Deutsch, Blauditsch, und das sind auch Leute, die das aus ihrer religiösen Überzeugung machen. Gibt es auf beiden Seiten, also hier mal ein Beispiel aus Konstanz von einer Zeitschrift, der Antimodernist, die katholische Stimme, man wendet sich gegen den säkularen Staat, also halt im Deutschen Kaiserreich gab es ja noch eine stärkere Verbindung, vor allem von der protestantischen Kirche mit dem Staat, das hat sich ja mehr entröselt. Deutschland ist zwar kein laizistischer Staat, so wie Frankreich, aber es ist tatsächlich ein säkularer Staat. Also die Kirchensteuern werden ja zum Beispiel vom Staat eingetrieben für die Landeskirche und die katholische Kirche. Was es auch noch gibt, das ist so ein bisschen dann die andere Seite von dieser evangelikalen Israel-Solidarität, ist einfach ein traditioneller Anti-Judaismus und christlicher Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus wurde ja auch so ein bisschen geboren aus dem christlichen Anti-Judaismus. Vielleicht ganz kurz der Unterschied. Antisemitismus hat häufig die Vorstellung von Juden als quasi immanenten Kern, dem man auch nicht entkommen kann, indem man konvertiert. Also die Religion wechselt, wie das meinetwegen Heinrich Heine gemacht hat, während der christliche Antijudaismus meistens eher quasi darauf besteht, dass man halt sozusagen dass man halt konvertiert, aber das dann halt sozusagen okay ist. Und der moderne Antisemitismus ist ja rassistisch, also hat so eine rassistische Unterlage, wo man nicht entkommen kann, wenn man jüdische Vorfahren hat und sich selber vielleicht gar nicht als jüdisch begreift. Dann gibt es auch noch, gerade auch in so katholisch-traditionalistischen Kreisen, gibt es einfach noch einen starken Antisemitismus im Sinne von Verschwörungsantisemitismus. Also dass da halt Juden und Jüdinnen einfach halt überproportional viel Macht zugestanden wird und zum Beispiel auch so eine Modernisierung der Kirche durch das Vatikanische Konzil zum Beispiel wird dann halt, da gibt es dann irgendwelche jüdischen Strippenzieher im Hintergrund. Also das ist da durchaus auch stark. Ich habe den Eindruck, dass es im deutschsprachigen Raum weniger anzutreffen ist und zum Beispiel in Polen stärker zu finden ist. Also dass da halt, da gibt es so ein katholisches Radio, Radio Maria, wo das auch sehr stark immer wieder gepredigt wird. Dann, ich hatte sie schon erwähnt, die Homophobie. Hier die Ausgabe vom Bengelhaus Blatt zum Thema Trauung für alle, also wo man sich quasi dagegen ausspricht. Homophobie ist so einfach quasi zu erklären, einfach in einer persönlichen Abneigung. Das ist nicht, also das ist häufig auch so eine Verteidigungsstrategie, dass man sagt, ich bin ja nicht homophob, ich tue die Leute ja gar nicht hassen. Für mich ist Homophobie auch schon sozusagen dann gegeben, wenn Leute eine Gleichwertigkeit und gleiche Behandlung absprechen. Also zum Beispiel halt, dass quasi gleichgeschlechtliche Paare sich auch verheiraten können und gesegnet werden können. Wenn man das sozusagen ihnen abspricht, also sie sozusagen so als irgendwie niedriger behandelt, dann ist das für mich auch eine Form von Homophobie. Theologisch legitimiert wird es dann halt aus alttestamentarischen Stellen vor allen Dingen. Ich glaube aber, dass das häufig auch was mit so einem Familienbild zu tun hat. Also sozusagen, dass man halt sagt, naja, Ehe, das ist bloß Mann und Frau. Und daraus entspringt dann häufig auch so eine Art von Antifeminismus. Hier hat man einen Vortrag in Waldorf-Hessler, also auch nicht so weit entfernt, wo eine sehr bekannte, inzwischen aber auch in die Jahre gekommene Antifeministin referiert, Christa Mews. Und die tut ihren Antifeminismus auch häufig so quasi kaschieren, dass es halt vor allen Dingen um die Rettung der Familie geht. Aber mit Familie meint sie auf jeden Fall immer die Heterofamilie, also Regenbogenfamilien oder so. Das ist für sie anscheinend ziemlich sicher keine Familie. Und dann sozusagen der Antifeminismus äußert sich, indem dann halt die Zerstörung oder die scheinbare Zerstörung der Familie quasi dem Feminismus zugeordnet wird. Es wird auch meistens der Feminismus genannt, es werden nicht unterschiedliche Strömungen oder dergleichen wahrgenommen innerhalb des Feminismus, sondern es ist der Feminismus und irgendwie ist das auch häufig dann sehr verschwörungsideologisch aufgeladen. Also da wird dann echt quasi eine rote Linie von irgendwie Engelsschriften, bei denen teilweise als der Urfeminist gilt, bis hin zu Judith Butler gezogen. das beides tut sich so ein bisschen miteinander verbinden in dem Feindbild Gender. Gender ist ja eigentlich bloß Englisch für soziales Geschlecht, Wort, aber auf, in der christlichen Rechten, aber auch in der extremen Rechten ist das sozusagen ein Oberbegriff für alle für alle quasi halt feministischen Gleichstellungsbewegungen etc. Da werden sehr unterschiedliche Sachen in ein Behältnis geworfen, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben, seien es staatliche Gleichstellungsprogramme, sei es die Gender Studies oder diverse feministische Strömungen, die nur sehr bedingt was miteinander zu tun haben. Und das wird halt sozusagen alles als Angriff auf die Heterofamilie gesehen und damit als Verstoß gegen Gottes Gebote. Und das war auch das, was die Leute da sehr stark in Stuttgart auf die Straße getrieben hat. Sie ist eine von denen, die das maßgeblich mit befördert hat, Gabriele Kubi. Sie ist eine Konvertitin, also sie ist zum katholischen Glauben konvertiert, vor allen Dingen zum katholischen Traditionalismus, und hat so einen dicken Klopper, also so ein dickes Buch geschrieben, wo sie halt sozusagen nochmal skizziert, dass es seit der Französischen Revolution sozusagen so eine linke weltweite Verschwörung zur Auflösung der traditionellen Familie gibt. Sie ist richtig hart und man muss sagen, dass sie tatsächlich auch Verbindungen bis fast ganz nach oben hat. Also es gibt auch Fotos, wo sie halt ihr Buch zum Beispiel dem letzten Papst, also nicht dem aktuellen, sondern dem letzten Papst, der auch Deutsch lesen kann, überreicht hat. Und von dem gibt es dann auch entsprechend halt tatsächlich auch Äußerungen gegen halt Gender, bla bla. Aber auch das muss man hinzufügen, der jetzige Papst, der ja von vielen auch sehr gehypt wird und als sehr sozial wird etc., der hat schon auch ähnliche Sprüche gebracht. Also der unterscheidet sich bei diesem Feindbild Gender eigentlich wenig. Also Franziskus und Benedikt nehmen sich da nicht viel. Feminismus wird generell auch eher als eine linke Ideologie begriffen. Da wird dann halt sozusagen das auch zusammengeworfen, also 68er etc. Auch das ist ein Bild aus Stuttgart. Häufig wird es inzwischen wieder unter dem Begriff Kulturmarxismus verhandelt. Also das ist sozusagen der geheime Weg zur Macht der Alt-68er gewesen, nämlich dass die halt über die Institutionen so eine Verschiebung der Gesellschaft nach links befördert haben. Das ist was natürlich auch in der extremen Rechten sehr stark vertreten wird. Ich fand es ein bisschen interessant, dass dieser Begriff Kulturmarxismus nochmal aufgetaucht ist nach dem Massenmorden von Anders Breivik, weil der hat in seinem Pamphlet, was er gemacht hatte, hat er sich vor allem gegen den Kulturmarxismus gewendet. Und er hat ja sozialdemokratische Jugendliche erschossen auf dieser Insel. Genau das hat er halt sehr stark unter quasi dem Label Kampf gegen den Kulturmarxismus gemacht. Da dachte ich tatsächlich auch, dieses Wort sei mehr oder weniger gestorben. Aber offenbar sind die Leute sehr vergesslich und jetzt taucht es halt wieder auf. Genau, dann gibt es noch einfach den Islam als Feindbild. Er wird natürlich auch als Konkurrenz wahrgenommen, aber einfach auch als Feindbild. Also es gibt so ein bisschen bei der christlichen Rechten zwei Möglichkeiten, mit Islam umzugehen. Also keinesfalls würde er als irgendwie gleichberechtigt, quasi als nur eine andere religiöse Ausführung begriffen. Entweder er ist der Feind oder er ist sozusagen falsch und die Leute müssen bekehrt werden. Und dem, also nach der quasi, je nachdem, wie man zustrebt, sind auch quasi, also so äußert man sich auch politisch oder schmiedet Allianzen. Es ist jetzt nicht so, dass alle echten Christen sich der AfD angeschlossen haben. Einige von denen stehen da auch sehr feindlich gegenüber, lehnen die AfD ab. Unter anderem, weil die mit Einwanderung erstmal kein Problem haben. Weil die quasi der Auffassung sind, ja, und dann sind ja die quasi Eingewanderten halt für uns besser erreichbar für die Missionierung. Ich habe zum Beispiel mal vor, ich glaube, 3 Jahren bei einer pfingstlichen Gemeinde, also auch einer eher protestantisch-konservativen Strömung, einen Vortrag gehalten und die waren in einem Ort, wo sie auch viel Flüchtlingsunterstützungsarbeit gemacht haben. Und da lagen halt im Hintergrund lagen so Dutzende von Bibeln auf Arabisch. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, ich vermute mal nicht, dass die in dem kleinen Ort halt so viele arabische Mitglieder von Anfang an haben, sondern ich glaube schon, dass sie die halt sozusagen auch nutzen, um halt zu missionieren. Also, ich habe sozusagen versucht, die christliche Rechte nochmal ein Stück weit also so ein bisschen zu unterscheiden von der extremen Rechten und der konservativen Rechten. Es gibt natürlich inhaltliche Gemeinsamkeiten und es gibt auch quasi personelle Überschneidungen. Es gibt aber weiterhin Streitpunkte. Ich hatte das quasi behinderte Menschen als Beispiel schon genannt. Auch das Thema Abtreibung. Die extreme Rechte lehnt nicht alle Abtreibungen ab. Gerade wenn sie so rassistische Vorstellungen haben, würden die Abtreibungen von sogenannten gemischten Kindern, also wenn das das Ergebnis wäre, das würden die durchaus stark also halt befürworten. Und was natürlich auch bei einem Teil der extremen Rechten ein Problem ist, ist, dass die entweder keine religiöse Überzeugung haben, aber das Christentum ablehnen, auch als irgendwie jüdisch geprägte Religion, also Judeo-Christentum, oder dass sie quasi als Neuheiten, das ist dann besonders bei der neonazistischen Strömung innerhalb der extremen Rechten wichtig, halt auch tatsächlich das Christentum als Feind sehen. So, also dieser weichgewaschene Jesus, der kein echter Kämpfer war, und da setzt man dann halt Odin dagegen.
Odin.
Ja, hat er ja auf dem T-Shirt.
Nee,
ja.
wer
das? Ach so, sorry. Das ist ein germanischer Gott, sozusagen. Also der Höchste. Hat bloß ein Auge, zwei Raben auf den Schultern, sechsbeiniges Pferd. Ja. Wie gesagt, die extreme Rechte konnte aber sehr gut leben mit dem letzten Papst. Also der war nämlich nicht nur aus Deutschland, da konnte man allgemein so einen nationalistischen Diskurs von Wir sind Papst, wie auch die Bild-Zeitung getitelt hat, bedienen, sondern man fand den auch so von seinen Äußerungen einfach sehr quasi nahestehend. Also es gibt auch Schriften, als Benedikt noch Ratzinger war, wo er sich sehr deutsch-national geäußert hat. Das ist denen natürlich sehr gut reingelaufen. Genau, ich würde jetzt vielleicht ein bisschen springen, also die Strukturen würde ich jetzt vielleicht nicht noch einzeln erklären, es splittet sich halt auf, es sind auch einfach bloß Beispiele, also ich hatte jetzt sozusagen Strömungen benannt, aber Strömungen sind ja noch keine Organisationen oder Gruppen, und es splittet sich dann einfach auch nochmal auf in unterschiedliche Gruppen, die meistens sehr streng konfessionell getrennt sind. Hier hat man mal, ich nehme sie mal als Beispiel, eine katholisch-traditionalistische Pfadfindergruppe, die auch bis vor wenigen Jahren auch zwei Stämme, also streng geschlechtergetrennt, in Rottenburg hatte. Und die sind auch so, dass tatsächlich, also die sind so auch intern und auf sich bezogen, dass es da auch immer wieder quasi Sektenbeauftragte drauf geschaut haben, ob da nicht sich so auch sowas quasi, also auch mit der Abwehrhaltung gegen den Rest der Welt, ob sich da nicht auch sowas sehr Sektenähnliches rausgebildet hat. Dann sehr quasi in der Diskussion war auch die Pius-Bruderschaft, also sind wir uns jetzt auf der katholischen Seite, die ja in Stuttgart, das wissen nicht so viele, ihren Deutschlandsitz hat und da tatsächlich halt eigentlich, das ist ja ein bisschen ein Widerspruch, sie haben sich immer als papsttreu verstanden, waren aber eigentlich papstuntreu. Also sie haben die Modernisierungen in der katholischen Kirche, die in den 60er Jahren angestoßen wurden, sind nicht mitgetragen und haben sich eigentlich de facto abgespalten und haben dann sozusagen eine rechte Abspaltung waren der Kirche und wurden unter Benedikt halt wieder in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Sie hatten vier Bischöfe und irgendwann ist dann auch mal den Medien aufgefallen, dass unter diesen vier Bischöfen seit 1989 einer offene Holocaust-Leugnung betreibt. Williamson hieß der, und dann gab es ja auch, ich weiß nicht, aber vielleicht sind einige von euch auch noch zu jung dafür, es gab ja auch eine große Diskussion, wo sich dann auch Angela Merkel eingemischt hat und so weiter, dass da halt der Papst sozusagen auch quasi einen Holocaust-Leugner-Bischof rehabilitiert. Die gibt es auch in Reutlingen, also die haben da auch eine eigene Kapelle. Hier haben sie auch kurz vor Weihnachten haben sie so Blätter verteilt, da selbst beschreiben sie sich als: Die Pius-Bruderschaft steht für, Zitat, Treue in der katholischen Tradition, Bewahrung überlieferter Werte, eine bewusst gelebte katholische Überzeugung, Zitat, Ende. Also in Betzingen sind sie ansässig, eine neue gebaute Kirche, haben wohl so, weiß nicht, 1-200 Leute, die da die Sonntagsgottesdienste besuchen, die übrigens in Latein stattfinden, also sozusagen den Teil der Modernisierung lehnen sie definitiv ab. Genau. In Deutschland wird ja einfach sehr viel über Parteien geregelt, deswegen würde ich nochmal kurz auf das parteipolitische Engagement eingehen. Markus Söder, der den Kreuzbeschluss mitgetragen hat, innerhalb, also traditionell vertreten wird die christliche Rechte auch sehr stark immer noch von der Union. Nicht von der gesamten Union, nicht von den modernisierten Teilen, aber es gibt sozusagen immer auch noch so eine Art von klerikalen Flügel, der ist sicherlich schwächer geworden. Aber den gibt es noch. Es gibt auch zum Beispiel ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete, die so katholischen Gruppen wie Opus Dei, also sehr rechts stehen, sehr rechtskatholische Gruppen nahestehen. Markus Söder bin ich so ein bisschen unentschlossen, ob der tatsächlich einfach bloß so ein Kulturkämpfer ist, also so Abendland hochhält, oder ob er, also er ist auf jeden Fall evangelisch, ja, oder ob er tatsächlich auch, also seine christlichen Überzeugungen da eine Rolle spielen. Er war, ist übrigens auch Mitglied in einer christlichen Burschenschaft in München.
Jo. Das wollte ich nochmal ergänzen, das war keine Diskussion, aber es hat mir vorhin schon gesagt, er hat ja sich tatsächlich gegen eine religiöse Bedeutung des Kreuzes schon positioniert offiziell. Also ich finde, 30 geht es gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich bei Söder irgendeine Art von religiösem Hintergrund vermuten könnte.
Deswegen. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, weil das mit der Begründung musste er machen, damit es nicht vom Verfassungsgericht schnell wieder ausgesetzt wird, seine Entscheidung. Also er musste das kulturell begründen. Das war halt der Trick, was sozusagen sein innerer Antrieb ist. Keine Ahnung, er darf es aber jedenfalls nicht sagen, wenn es halt tatsächlich eine christliche Überzeugung ist. Auch hier in der Umgebung gibt es durchaus Beispiele, zum Beispiel hat die CDU Reutling, den quasi Initiator dieser Online-Petition gegen den Bildungsplan eingeladen, Gabriel Schlängle, der hier in Pullingen 2016 mit seinem Verein Zukunft, Verantwortung, Lernen aufgetreten ist. Und das ist ja die Petition, die aus diese ganzen Proteste in Stuttgart auf der Straße angestoßen hat. Natürlich gibt es inzwischen eine Alternative für rechte Christen auf parteipolitischer Ebene, nämlich die AfD. Hier hat man auch einen Pastor, einen freikirchlichen Pastor eingeladen, Jakob Czarnke, der in Gomaring referiert hat. Bei ihm muss man aber allerdings sagen, der ist nicht nur ein rechter Christ, sondern der ist auch hart deutschnational und hat auch, also stärker als bei anderen christlichen Rechten, hat er auch Verschwörungsideologien verinnerlicht. Es gibt innerhalb der AfD auch eine eigene Organisation von den Christen, das heißt Christen in der AfD, kurz Kraft. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen zu sagen, dass sie, also wie wichtig sind die in der AfD? Es sind ein paar hundert, die AfD hat 30.000 Mitglieder und von den über 90 Bundestagsabgeordneten lassen sich plus drei wirklich Kraft zuordnen. Also ich glaube, dass bei anderen das auch eine Rolle mitspielt, aber die können sich auch nicht in allen Punkten durchsetzen. Und die haben ihre eigene Agenda. Also es gibt sozusagen eine Agenda von den völkischen Flügeln, es gibt die offizielle AfD-Programmagenda und die christliche Rechte hat ja nochmal eine eigene Agenda, zum Beispiel halt gegen Schwangerschaftsabbrüche zu sein. Und es wird sich zwar im Bundesprogramm der AfD gegen Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen, aber es wird nicht gefordert, die quasi juristisch zu erschweren. Also es ist bloß quasi eine Willensbekundung. Und das wurde gefordert, dass man das halt juristisch erschweren soll. Und das wurde aber bei den Mitgliederbefragungen innerhalb von der AfD, konnte sich das nicht durchsetzen. Und das zeigt auch, dass sozusagen die Christen in der AfD nicht in allen Punkten den Ton angeben. Jedenfalls nicht dort, wo sie es gerne würden. Die haben aber auch ihre eigenen Parteien. Das war bis vor kurzem noch die Partei Bibeltreuer Christen und ihre realpolitischere Abspaltung auf Arbeit, Umwelt, Familie, Christen für Deutschland. Die sind beide inzwischen quasi eingestellt. Es gibt ein Nachfolgeprojekt. Hier sieht man aber, dass quasi das lokale Mitglied, also man sieht ja die Namen hier, gleichzeitig auch bei diesen Lebensschützerorganisationen halt als Kontaktadresse angegeben wird. Also da gibt es halt auch diese ganzen personellen Überschneidungen. Dann gibt es noch so eine katholische Kleinstpartei, die Deutsche Zentrumspartei, die auch mal eins von ihren beiden Bundesvorsitzenden, die hatte so zwei Flüge aufgespalten, in Reutlingen hatte, diese aber auch inzwischen außerhalb von Nordrhein-Westfalen ist die richtig tot. Und der hier angegeben wird als Bundes- oder Landesvorsitzender, ja aber auch zeitweise Bundesvorsitzender, glaube ich, war Ewald Jaksch, hat sich inzwischen auch der AfD angeschlossen. Also der ist jetzt bei den Christen in der Alternative für Deutschland. Übrigens auch mindestens zwei AfD-Landtagsabgeordnete kommen aus solchen christlichen Kleinstparteien.
Da habe ich noch eine Frage dazu, und zwar inwiefern zählst du diese Zentrumspartei zur christlichen Rechten? Ich assoziiere damit jetzt in erster Linie so die Zentrumspartei der Weimarer Republik. Genau. Die war ja, also verglichen mit der heutigen CDU, wirklich eher noch so Mitte. Teilweise auch in linken Koalitionen. Und inwiefern ist die Partei jetzt Teil der christlichen Rechten?
Die begreift sich als der Nachfolger von der historischen Zentrumspartei, hat aber eine eigene Programmatik. Also die haben auch nochmal, was Lebensschutz angeht etc., haben die das ganz stark als Thema, und das ist ja bei der historischen Zentrumspartei, das keine Rolle gespielt. Also auch aus der Zeit heraus. Die setzen sich gerne in diese Tradition. Ich würde aber sagen, also in der Tradition der historischen Zentrumspartei steht sehr viel mehr die CDU als diese Kleinstpartei. Ja. Aus diesen quasi Parteibetreuer Christen und Aufpartei ist inzwischen eine neue Partei entstanden mit Bundessitz in Karlsruhe, Bündnis C. Hier seht ihr die Vorsitzende, Katrin Heben, glaube ich, heißt sie, aus Erfurt, die in Stuttgart hier einen Redebeitrag auf der Demo für alle hält. Und die hat auch einen der härtesten Beiträge gehalten. Also ich habe mir die alle angehört, aus dem Publikum heraus, und die war tatsächlich mit am härtesten. Die sind aber auch, weil die viele quasi Federn in Richtung AfD lassen wurden, sind diese christlichen Kleinstparteien, auch jetzt Bündnis C, sind gerade nicht besonders stark. Man darf die aber nicht unterschätzen, und bei der PBC vielleicht noch so als quasi interessante Info am Rande, die Partei Bibeltreuer Christen war sehr evangelikal geprägt, und denen ging es nicht nur darum, Mandate zu erringen, also als Wahlpartei anzutreten, sondern das Parteienprivileg zu nutzen für ihre religiösen Botschaften in der Öffentlichkeit. Also die haben sozusagen, weil ja Parteien Plakate aufhängen können, auch gefördert werden etc., das haben die genutzt, um halt sozusagen für ihre Ideologie Werbung zu machen. Da ging es jetzt nicht nur darum, Mandat zu erringen, also sie hatten auch mal ein Mandat in Vogtland und so weiter, aber es ging auch sehr stark darum, halt sozusagen zu missionieren. Entwicklungen, Tendenzen. Die christliche Rechte in Deutschland wächst, was den Einfluss angeht, auch in den Landeskirchen. Sie haben zum Beispiel in Württemberg so eine Art Sperrminorität erreicht bei der Entscheidung über die Trauung für alle sozusagen oder die Segnung auch von gleichgeschlechtlichen Paaren. Hier gibt es von dem evangelikalen Magazin Idea Spektrum gibt's die Angabe, dass die meisten Theologiestudierenden evangelikale Einrichtungen sind. Die haben auch noch so, ich glaube, das funktioniert in der Zählung nur dann, wenn man, die haben so eigene Hochschulen, die aber nicht staatlich anerkannte Abschlüsse produzieren, dass man die mit dazu nimmt. Nur dann macht das einen Sinn. Was sie auf jeden Fall quasi machen und wo sie auch besser drin geworden sind, ist eine europaweite Vernetzung, die sie betreiben. Hier ist die Organisatorin der Demo für alle in Stuttgart. Die war übrigens auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Beatrice von Storch von der AfD. Sie war lange Zeit in der CDU, die hier in der Initiative Vater-Mutter-Kind halt eine europäische Bürgerinitiative mitmacht. Die wollten Unterschriften sammeln, um halt quasi halt gegen die gleichgeschlechtliche Ehe zu schießen. Also ganz vereinfacht gesagt. Es gibt auch Netzwerke im Hintergrund, die man nicht kennt. Also es gab jetzt ein Netzwerk, das hieß Agenda Europa, was vor kurzem durch investigative Recherche aufgeflogen ist, wo ein russischer Oligarch die christliche Rechte in Europa so ein bisschen mitfinanziert hat, wird gesagt. Was auch erkennbar ist, dass man so ein bisschen einen Aufbau von einer Parallelwelt vornimmt. Also das gab es schon immer, aber um sich halt sozusagen gegen die sündigen Einflüsse von außen zu wappnen, baut man halt eigene Sachen auf. In den USA hat das auch mehr auch so eine geografische Abschirmung, also dass man auch eigene Siedlungen bildet. Das ist ja in Deutschland nicht so gut möglich. Aber sozusagen viele Einflüsse der Moderne und einer pluralen Gesellschaft werden als schlecht bezeichnet. Hier hat man es war eine evangelikalen Bildungsstätte in Baden-Württemberg, ist glaube ich von letzten Jahr, hat man Leute, die hier drüber berichten, und da hat man nochmal dieses Weltbild, was einem auch komisch vorkommt. Einer referiert zum Thema wie christliche Rockmusik, Alkohol, Drogen, Okkultismus und Esoterik die Gemeinde zerstören und unsere Jugendlichen von Gott fernhalten. Und der andere spricht als trockener Alkoholiker und ehemaliger Esoteriker und Drogenabhängiger. Also ich will jetzt nicht, Alkoholismus ist wirklich eine schlimme Sache, aber christliche Rockmusik vielleicht nicht ganz so. Und das hat halt, es hat was damit zu tun, dass man halt ein ganz anderes Bild hat, wie die Gesellschaft funktionieren sollte, und dass man sich davon fernhält. Natürlich aber halt in einer pluralisierten modernen Gesellschaft man selbst und aber auch vor allen Dingen die Kinder halt ständig halt quasi halt Verlockungen ausgesetzt sieht. Also sei es halt, dass es um Sexualität geht, sei es um andere Sachen wie zum Beispiel Harry Potter oder Krabbat. Und ich habe mich auch schon mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalten, die auch sagen, dass inzwischen auch tatsächlich bei ihnen christliche Eltern in den Elternsprechstunden aufschlagen und sagen, nee, wir wollen nicht, dass unser Kind als Schullektüre in Deutsch Krabat, also Ottfried Preußers Kinderbuch, vorgelesen bekommt. Und das geht natürlich, also das wird übrigens auch wenig diskutiert, während man halt Schwimmunterricht für muslimische Mädchen, das halt sehr stark diskutiert wird, wird sowas komischerweise recht selten diskutiert. Man hat ein verstärktes Auftreten in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Demo für alle, es gibt aber auch diese 1000 Kreuzmärsche, zum Beispiel in Berlin inzwischen mit bis zu 5000 Beteiligten. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, also manche sehen das so als Indikator für einen gesellschaftlichen Rollback. Das sehe ich eher nicht so, sondern ich glaube eher, dass das ein Ausdruck ist von, dass die sich einerseits natürlich irgendwie auch politisch, also so ein bisschen Oberwasser bekommen und dann aber auch vor allen Dingen eigentlich in die Ecke gedrängt fühlen. Also dieser Bildungsplan, das haben die als Angriff verstanden, als quasi ihre Souveränität bei der Kindererziehung. Also dass da Homosexualität vielleicht im Bildungsplan erwähnt wird. Und deswegen sind die auf die Straße gegangen, weil die halt quasi da Schiss hatten davor. Ja. Und also das ist ja eher eine Reaktion auf was und nicht so, dass die einfach bloß auf die Straße gehen. Also Fazit. Das I soll eigenständig stehen. Es findet ein Kulturkampf innerhalb, aber vor allen Dingen, also in und vor, also vor allen Dingen in und ein bisschen auch außerhalb der Kirchen statt, besonders in der auch in den evangelischen Landeskirchen tut der, nett gesagt, konservative, eigentlich christlich-rechtliche rechte Flügel halt gerade auch also sozusagen Fortschritte verhindern oder tatsächlich auch zurückdrängen oder versucht es zumindest. Es finden vermehrte Straßendemonstrationen statt und Teile der christlichen Rechten verbünden sich mit der extremen Rechten. Das sind nicht alle, einige lehnen das auch ab. Es gibt auch innerhalb von den Evangelikalen gibt es auch richtig Leute, die sagen, nee, niemals mit der AfD. Und so jemand wie Höcke, der eher deutsch-völkisches Weltbild hat, das lehnen die ab. Aber es gibt auch Leute, die sich halt mit dem zusammenzuholen. Und das muss man, glaube ich, bei der Analyse nochmal beachten, dass es wirklich auch sich nochmal ausdifferenziert. Von wem spricht man? Das ist jetzt ein Aufkleber, der offenbar in Tübingen gefunden wurde übrigens. Deswegen nochmal als Beispiel reingenommen, habe ich von diesem kleinen Blog Tübingen rechts außen. Genau, also ich werbe auch tatsächlich für die Differenzierung. Deswegen jetzt vielleicht noch zu dem Was-tun-Teil ganz kurz. Ich glaube, es ist wichtig zu analysieren, mit was hat man es zu tun. Auch Unterschiede wahrnehmen. Also es bringt nichts anzunehmen, dass die alle hart deutsch-national und deutsch-völkisch sind. Also viele evangelikalen Gemeinden, die halt vielleicht super homophob sind, die sind halt so bunt gemischt und international, da könnten sich manche ein bisschen, blasphemisch gesagt, weißdeutsche Antifa-Gruppen noch ein Beispiel dran nehmen. Aber es ist immer noch quasi genügend für Kritik übrig. Also wenn sie dann vielleicht nicht deutsch-national sind, wie trotzdem auch ein Teil der christlichen Rechten, kann man ihr Weltbild in Bezug auf Homosexualität, auf Frauenrollen etc. kritisieren. Ich bin persönlich eher religionsfern. Ich glaube, das ist auch viele Linke sind. Ich glaube aber, dass gerade auch die liberalen und fortschrittlichen Christen und Christinnen gerade auch bei diesen Machtkämpfen innerhalb der Kirche eigentlich unterstützt werden müssten. Also das ist doch eigentlich auch wäre doch eine gute Sache, wenn man der christlichen Rechten auch das Deutungsmonopol über Christsein auch so ein bisschen streitig macht. Also wenn man sich mit Leuten zusammentut, meinetwegen bei der Demo für alle, bei den Gegendemonstrationen, dann sagt, ja, die behaupten, die sind halt die Sachverwalter des christlichen Glaubens und ich selber stehe dem sehr fern, ne? Und ich bin auch durchaus für Religionskritik zu haben, aber in dem Fall würde ich halt sagen, ja, es macht halt Sinn, sozusagen diese Leute zu unterstützen, weil es gibt ja auch zum Beispiel homosexuelle Christen und die sich auch legitimerweise als Christen und Christinnen empfinden und warum sollen die, also dann kann man doch mit denen halt sich meinetwegen bei diesen Demonstrationen gegen die Demo für alle zusammentun. Genau. Ganz auf kleinen Raum zusammengefasst habe ich es nochmal versucht in dem Buch Die christliche Rechte in Deutschland. Gibt es für 87 beim UNRAS Verlag und wer nicht so viel Kohle hat, gibt es auch im Infoladen auf jeden Fall. Und damit bedanke ich mich fürs Ausharren in dieser Hitze.